Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauf, Finanzexpertin, Unternehmerin.
Und ich bin Melanie Becker, Versicherungsfachfrau, Mutter von drei Kindern und Fragestellerin in diesem Podcast.
Unser Ziel ist es, Ihnen die Welt der Finanzen näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten. Ja, heute bin ich zusammen mit Nele, die zum ersten Mal in unserer Podcast-Folge ist. Sie ist also Werkstudierende hier bei uns seit einiger Zeit und hat die Fragen mitgebracht, die uns in letzter Zeit gestellt wurden. Und da haben wir insbesondere Mathilda, 19 Jahre alt. Hallo Nele, willst du uns die Frage einfach mal vorlesen?
Ja, genau. Mathilda hat uns eben geschrieben, sie hat sich gerade für eine Ausbildung als MFA entschieden, also medizinische Fachangestellte. Und mit dem Vertrag hat sie einen Hinweis erhalten, dass die Arztpraxis ihr während der Ausbildung eine VL, eine sogenannte vermögenswirksame Leistung, anbietet. Und nun fragt sie uns, was das überhaupt ist und ob sie das machen soll und wie das alles geht.
Ja, das ist eine gute Frage. Also die erste Frage ist, was Ihr Arbeitgeber da eben dazu bezahlt. Also wenn eine vermögenswirksame Leistung angeboten wird, dann gibt es da bestimmt einen Betrag, den sie eben bekommt vom Arbeitgeber. Also erstmal vielleicht vorneweg grundsätzlich, was ist das überhaupt, eine VL, also eine vermögenswirksame Leistung? Und welchen Zweck verfolgt es überhaupt? Also VWL per Definition, das sind halt Geldleistungen des Arbeitgebers, die ausschließlich zur Vermögensbildung der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers dienen. Das ist natürlich jetzt sehr abstrakt. Vermögensbildung, das ist ein gesetzlicher Begriff. Also das wurde vor Jahrzehnten mal eingeführt. Da hat der Gesetzgeber beschlossen, die Bürgerinnen und Bürger sollen also Vermögen bilden. Das heißt, die sollen damit eben Eigenkapital eben aufbauen können, wofür auch immer das dann später irgendwann mal dienen wird. Also sprich eine größere Anschaffung, wie zum Beispiel eine Immobilie, das ist relativ hochgegriffen bei jemand Jungem, aber einfach auch der Aufbau von einer Altersvorsorge oder eben, wenn halt längerfristig eben in irgendeiner Form mal ein größerer Geldbetrag benötigt wird.
Okay, und wer hat Anspruch auf so eine VWL überhaupt und welche gesetzlichen Grundlagen regeln überhaupt die Durchführung?
Genau, das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen. Also Anspruch auf eine VL hat im Prinzip jede und jeder. Es gibt aber keine gesetzliche Pflicht, dass ein Arbeitgeber, ein Unternehmen eine VL bezahlen muss. Es gibt allerdings die Pflicht im Arbeitsrecht, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleichgestellt werden müssen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel eine Auszubildende das bekommt, müssen alle Auszubildenden bei diesem Arbeitgeber das bekommen. Oder wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer das bekommt, dann müssen das alle in dieser quasi Einkommensklasse und in dieser Berufsgruppe eben bekommen. So. Das ist also gesetzlich so definiert. Und für die Durchführung, da gibt es eben auch gesetzliche Regeln, wie das eben bei uns ist.
Genau, du hattest ja erwähnt, dass eben der Arbeitgeber zur VWL was beisteuert. Wer bestimmt dann überhaupt die Höhe und um welche Höhe vom Zuschuss sprechen wir eigentlich überhaupt?
Also es gibt interessanterweise jetzt zwei Arten von Zuschuss zur VL, das macht es interessant. Einmal halt den Zuschuss des Unternehmens, also von Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, und die Höhe des Zuschusses des Staates. Also wenn wir erstmal aufs Unternehmen eingehen, da wird es entschieden von der Unternehmensleitung, von der Personalleitung und der Geschäftsführung. Wie ich schon sagte, es muss einheitlich sein, also zum Beispiel für alle Auszubildenden. Und es kann das Unternehmen frei entscheiden, es sei denn, es ist tarifgebunden. Also wenn es halt jetzt tarifgebunden ist, dann ist es auch wieder einheitlich im Tarifvertrag festgelegt. Bei allen anderen entscheidet es die Geschäftsleitung und es sind maximal 40 Euro im Monat. Also schon eine ganze Menge Geld eben. Und darauf gibt es eben die Arbeitnehmer-Sparzulage, so heißt es offiziell. Und die ist abhängig davon, was der jährliche Verdienst eben ist, das zu versteuernde Einkommen. Und zwar darf das maximal bis 25.000 Euro bei einem Bausparvertrag beziehungsweise 20.000 Euro im Jahr bei einem Fonds-Sparplan sein. Das sind jetzt Zahlen aus 24, glaube ich. Das wird perspektivisch natürlich steigen, aber so ungefähr muss man halt jährlich nochmal überprüfen. Aber in etwa ist es das. Das heißt also, jemand, die in der Ausbildung ist, für die wird es auf jeden Fall so sein, dass diese Arbeitnehmersparzulage dann fließt.
Okay. Und wenn sich mein Arbeitgeber da jetzt dazu entscheidet, dazu gar nichts beizusteuern, kann ich dann auch selbst, oder in dem Fall Mathilda, könnte sie da auch selbst in diesen VWL-Vertrag einzahlen? Und wenn ja, auch in welcher Höhe? Und ja, wie würde das überhaupt funktionieren?
Ja, also auch Mathilda kann auch alleine in so einen Vertrag einzahlen. Sie würde dann halt nichts vom Arbeitgeber bekommen, aber sie kann das eben selbst, also diese Arbeitnehmer-Sparzulage, die bekommt sie eben vom Staat dann eben auch.
Okay. Diese Sparrate, wie würde die Abwicklung denn in der Lohnabrechnung erfolgen? Also sowohl der Beitrag des Arbeitgebers, aber auch dann gegebenenfalls vom Arbeitnehmer?
Genau, also wie du schon mit Recht sagst, also das ist eben so, dass es halt über die Lohnabrechnung halt stattfindet. Das heißt, in dem Fall, egal von wem das jetzt bezahlt wird, läuft es halt vom Konto des Arbeitgebers. Also der zahlt während der Tätigkeit, während der Anstellung, wird das eben in diesen vermögenswirksamen Leistungenvertrag, also vom Unternehmen bezahlt, obwohl der Vertrag im Namen der Arbeitnehmerin, also von Mathilda hier, eben ist. Das heißt, wenn sie das Unternehmen verlässt, ist schon mal ganz wichtig, ist es ihr Vertrag, der gehört ihr und den nimmt sie auch mit. Und der Vertrag, was ist das jetzt? Das ist wahrscheinlich dann die nächste anschließende Frage daran.
Ja.
Da hat sie eben die Möglichkeit, also es ist auch von Gesetzes wegen definiert, was für Arten von Verträgen kann man denn da überhaupt machen. Das kann eben ein Bausparvertrag sein, das wird sehr häufig gemacht. Oder es kann ein Fondssparplan sein. Auch das wird häufig, ja, weniger häufig gemacht. Das ist aber, kann ich schon mal vorneweg sagen, die Variante, die wir eben empfehlen würden.
Und bei diesen unterschiedlichen Sparvertragsarten, gibt es da Unterschiede zum Beispiel zwischen dem Bausparvertrag und dem Fondssparplan, also zum Beispiel hinsichtlich Fördergrenzen oder Zinssatz oder auch die Höhe der Arbeitnehmersparzulage?
Das sind jetzt eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Fragen. Ich würde vielleicht einfach vorneweg nochmal sagen, was ganz wichtig bei der vermögenswirksamen Leistung ist, ist, dass so ein Vertrag immer 7 Jahre läuft von Gesetzes wegen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und zwar zahlt man 6 Jahre lang ein, egal ob selbst oder über den Arbeitgeber. Und das 7. Jahr muss dieser Vertrag ruhen. Und dann kann er zur Auszahlung kommen oder wenn es ein Fondssparplan ist, kann der in das eigene Depot übertragen werden. Das ist ganz wichtig zu wissen und das ist eine gesetzliche Auflage. Das heißt, es ist nicht etwas, was das Unternehmen entscheidet, ist auch nicht, was der Besitzer, die Besitzerin entscheidet, sondern das ist einfach so vorgeschrieben und man kann erst nach 7 Jahren darüber verfügen und dann aber komplett frei. Also man kann das verfrühstücken, eine Urlaubsreise davon machen, was jetzt nicht so die optimale Idee vielleicht ist, aber es ist möglich, kann man machen. Und kann es halt dann verwenden für was eben auch immer. Genau, und dann, also in welcher Durchführungsart man das sozusagen macht, also in was man dann investiert, ist, also mit 7 Jahren ist ja schon mal definiert, dass das doch auch ein relativ langer Zeitraum ist. Und deswegen würde ich persönlich immer sagen, ein Aktienfonds würde da einfach total viel Sinn machen, weil einfach Geld braucht halt Zeit zum Arbeiten. Das haben wir ja in unseren anderen Podcast-Folgen schon immer wieder auch thematisiert, wie ein Fondssparplan funktioniert, was das ist, auch ein Fonddepot. Das würde ich sagen, verlinken wir einfach die relevanten Folgen hier unten in den entsprechenden Notizen zur Folge. Würde ich empfehlen, sich einfach dann anzuhören, weil es halt über diese Zeit genügend Möglichkeit gibt, da entsprechende Erträge einfach zu erwirtschaften mit dem entsprechenden Zinseszins.
Nochmal zu diesen unterschiedlichen Möglichkeiten der Sparvertragsarten. Ich hatte mal gelesen, dass es da auch zu unterschiedlichen Fördergrenzen kommt für das zu versteuernde Einkommen. Gibt es da noch grundlegende Unterschiede
Genau, also beim Fondssparplan ist die Förderung sogar höher, also mit 20%, maximal 80 Euro pro Jahr. Beim Bausparvertrag sind es 9% der geleisteten Sparrate, maximal 43 Euro pro Jahr. Und wie gesagt, es sind eben ausschließlich Fondssparpläne und Bausparverträge, die gefördert werden vom Staat. Ein Banksparplan oder eine Lebensversicherung oder eine Renten- oder Kapitalversicherung und so weiter, das ist nicht förderfähig im VWL-Kontext so.
Mhm. Was ich auch mal gelesen hatte, ist, dass man diese vermögenswirksame Leistung in eine betriebliche Altersvorsorge umwandeln kann. Genau, und da wäre vielleicht auch vor allem nochmal für Mathilda interessant, welche steuerlichen Auswirkungen das hätte.
Ja, also das ist nochmal eine ganz spezielle Sonderform, die der Arbeitgeber anbieten muss. Betriebliche Altersvorsorge ist auch ein Angebot, was nicht jeder Arbeitgeber hat. Also gut, das ist eine Pflicht, dass man die hat. Aber wenn man den Arbeitgeber wechselt, ist es so, dass man die nicht automatisch mitnehmen kann. Das heißt, Mathilda ist ja auch noch sehr jung. Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, ob sie bei dem Arbeitgeber bleiben wird nach ihrer Ausbildung. Danach würde ich richten, ob ich das in ihrem Fall überhaupt als sinnvoll erachten würde. Normalerweise tendiere ich dazu, zu sagen, solche Themen einfach getrennt zu halten, weil das einfacher ist und weil man besser die Förderungen auch mitnehmen kann. Ich würde es im Fall von Mathilda nur dann empfehlen, wenn, gut, jetzt bei einer medizinischen Fachangestellten, wenn sie zum Beispiel im Krankenhaus wäre, in einer größeren Einrichtung wäre, wo halt eben ein Tarifvertrag oder eine richtige Versorgungsordnung im Unternehmen wäre, dann wäre das klar ausdefiniert, wie das halt sein würde, wenn das in der Kombination wäre. Ansonsten ist das eher eine exotische Fragestellung, also exotisch im Sinne von, kommt nicht so häufig vor und würde ich auch nicht generell an der Stelle halt empfehlen und müsste man dann individuell prüfen, ob das für Sie in dem speziellen Fall wirklich Sinn machen würde.
Ja, das waren ja schon mal eine ganze Menge an Informationen zu den vermögenswirksamen Leistungen. Wenn man sich jetzt dazu entscheidet, das in Anspruch zu nehmen, welche Frist muss man denn dann beachten, um die Arbeitnehmersparzulage für ein Sparjahr überhaupt zu erhalten?
Also ganz wichtig ist, dass die Arbeitnehmersparzulage, also der staatliche Teil, der muss beantragt werden. Der fließt nicht automatisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Also der vom Arbeitgeber, der fließt natürlich automatisch mit der Lohnabrechnung. Das sieht man auch in der Gehaltsabrechnung. Da steht dann halt drin, Arbeitgeberbeitrag, der wird brutto zum Gehalt hinzugerechnet und aus VWL Arbeitgeberanteil eben ausgewiesen und der Arbeitnehmeranteil auch entsprechend. Die Beiträge werden übrigens nicht versteuert, sind also nicht sozialversicherungspflichtig und nicht einkommensteuerpflichtig, solange sie die Fördergrenzen nicht überschreiten. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Das funktioniert sozusagen automatisch, also wird eben durchs Unternehmen halt geregelt. Aber diese Arbeitnehmersparzulage, über die wir ja gesprochen haben, die vom Staat kommt, die muss separat beantragt werden. Und dieser Antrag kann auch nicht vom Unternehmen gestellt werden, der muss von der Vertragsinhaberin oder Inhaber selbst gestellt werden. Und das funktioniert über die Einkommensteuererklärung. Das klingt jetzt sehr hochtrabend und sehr kompliziert, weil natürlich Auszubildende vielleicht gar keine Steuererklärung machen. Die müssen sie auch nicht komplett machen. Ich würde dann halt empfehlen, dass die oder der Betreffende, also hier halt Mathilda, dass sie sich eben einen Elster-Zugang beantragt. Das ist kostenlos. Elster ist ja das Programm der Finanzbehörde, worüber man seine Steuererklärung macht. Das macht man einmal im Leben, so einen Zugang zu beantragen. Dafür braucht man die Steueridentifikationsnummer. Die hat man auch einmal im Leben per Geburt mitgeteilt bekommen. Die hat sie auch bei Beginn ihrer Ausbildung abgeben müssen. Die ist auch auf der Lohnsteuer, also bei der Gehaltsabrechnung ist die auch dokumentiert. Damit beantragt man das. Das ist so ein bisschen ein Prozess, weil dann wird halt Passwort und Zugang per Post zugeschickt. Dann registriert man sich da. Und wenn man sich da registriert hat, dann ist es ganz einfach. Da macht man keine komplette Steuererklärung, sondern jetzt im Fall von Mathilda, weil sie Auszubildende ist, noch nicht so viel verdient, keine Lohnsteuer abgeführt hat, da gibt es so ein eigenes Formular. Das kann sie anklicken. Und dann beantragt sie die Arbeitnehmerspartzulage. Das, also wie gesagt, hört sich jetzt alles sehr kompliziert an, ist aber eigentlich sehr unkompliziert. Das macht man eben einmal. Und also wir zum Beispiel betreuen unsere Kundinnen und Kunden, die in der Beratung sind, und erklären dann eben auch ganz kurz am Telefon, also es ist keine große Sache, wie man dann sowas halt macht, damit diese Sparzulage fließt. Und dann kommt das Geld direkt in den Vertrag. Also nach einer gewissen Zeit sieht man dann eben auch wirklich, ach, da ist jetzt in dieser Betrag eingegangen. Und das ist natürlich eine schöne Sache.
Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und abschließend würdest du dann Mathilda empfehlen, das auf jeden Fall zu machen, weil man auch damit eben schon in jungen Jahren anfangen kann, ein kleines Vermögen aufzubauen in der Zukunft.
Ja, unbedingt. Also ich sage ja immer, Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn man einen Topf hat, also je mehr Töpfe man hat, jetzt im Moment natürlich hat sie nichts davon, also weil, außer dass sie halt eben da ein Konto hat, wo sie sieht, da ist halt Geld drauf, da kann sie an das Geld halt nicht ran. Und 7 Jahre, ja, das ist ein sehr langer Zeitraum, so weit kann man, glaube ich, gar nicht denken, schon gar nicht, wenn man halt noch so jung ist, würde ich sagen, das ist irgendwie so weit weg. Aber ich kann sagen, erfahrungsgemäß, das kommt eines Tages auch und dann hat man halt einen Batzen Geld da auf dem Konto und freut sich riesig, dass man das hat. Und es ist in der Regel dann zu dem Zeitpunkt halt ein Betrag, naja, 7 Jahre, wenn sie 19 ist, ist auch gar nicht mal so alt, dann ist sie gerade mal 26 und hat dann halt wirklich eine schöne Summe, mit der sie machen kann, was sie einfach auch möchte. Also in den seltensten Fällen wird dann gebaut, weil das wird nicht dazu reichen, eine Immobilie zu kaufen. Insofern ist das mit dem Bausparvertrag nicht so richtig wirklich die optimale Lösung. Aber einfach eine Summe Geld zu haben, wofür auch immer, ist einfach eine schöne Sache.
Ja, sehr gut. Dann hoffe ich mal, dass wir die Frage beantworten konnten.
Ja, und Mathilda, wenn noch Fragen offen sind, dann melde dich einfach bei uns.
Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreibt uns, schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter.
Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt.
Und Erinnerung, die perfekte Geldanlage oder Absicherung gibt es nicht. Es geht nur um das, was zu dir passt, also dich zu deinen Zielen bringt.
Noch mehr findet ihr auch in unserem Blog auf wertundwohlsein.de.
Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt.